In unserem Studium vom Wort Gottes wenden wir uns heute früh dem 20. Kapitel des Lukas-Evangeliums zu, Lukas Kapitel 20. Und wir kommen so langsam zum Abschluss dieses so tiefgründigen Kapitels. Es ist jetzt spät am Mittwoch in der letzten Woche des Lebens unseres Herrn. Am Freitag wird er gekreuzigt werden und am Sonntag wieder auferstehen. Heute ist also Mittwoch. Wahrscheinlich zog er am Montag unter dem Jubel der gewaltigen Menschenmassen in die Stadt Jerusalem ein. Und an diesem Mittwoch hatte er den gesamten Tag im und um den Tempelbereich gelehrt und dort die großen Menschenmassen unterrichtet. Und er ist dort von den religiösen Führern konfrontiert worden. Sie haben an diesem Tag alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihn in der Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise unglaubwürdig zu machen. Die Pharisäer hatten sich bemüht, die Herodianer hatten sich bemüht, die Sadduzäer haben sich abgemüht. Sie alle hatten keinen Erfolg. Sie alle wurden gedemütigt. Sie alle wurden durch die Weisheit und Klarheit und durch die Schlagkraft der Worte unseres Herrn Jesus Christus bloßgestellt. Lukas sagt in Vers 40, und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Aber jetzt ist Jesus an der Reihe, Fragen zu stellen. Und in Vers 41 lesen wir Folgendes. Da heißt es, er aber sprach zu ihnen, wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und doch sagt David selbst im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Wenn wir dieser Botschaft einen Titel geben würden, würde der vielleicht einfach Davids Sohn und Herr lauten. Aber das an sich ist schon verblüffend. Denn kein Vater aus dem Nahen Osten würde seinen Sohn unter irgendwelchen Umständen als Herr bezeichnen. Dadurch würden Ehre und Respekt völlig auf den Kopf gestellt. Und dennoch ist Davids Sohn auch Davids Herr. Nun, das Wesen unseres Herrn Jesus Christus, das grundlegende Wesen Jesu Christi wird seit seinem Leben auf der Erde bis zum heutigen Tage heiß diskutiert, wie ihr wisst. Und es wird während der gesamten Geschichte auch so weitergehen. Und es läuft auf das Folgende hinaus. War Jesus Gott? Ist er Gott? Oder ist er einfach nur ein Mensch? Die Welt ist sich im Allgemeinen darüber einig, dass Jesus ein guter Mensch war, der lebte und auch starb. Der ehrbar war, der war einsichtig, er war gütig, gottesfürchtig. Er war sogar mitfühlend und aufopferungsbereit. All diese Adjektive, mit denen ihr ihn noch beschreiben möchtet. Aber er war eben nur ein Mensch. Dieses Verständnis entspricht natürlich Satans Zielen. Denn wenn Jesus einfach ein Mensch ist, ist er nicht Gott. Dann ist er nicht der Erretter und dann ist auch nicht die Bibel wahr. Dann ist das Christentum nicht echt, sondern eine falsche Religion. Wenn Jesus andererseits jedoch Gott ist, dann ist er der Herrscher, dann ist er federführend, dann ist die Bibel wahr und das Christentum ist echt. Und das, ihr Lieben, das ist der entscheidende Punkt. Auf dem Internet kann man unter der Webadresse Bibelgemeinde auch die Sekte der freien Bibelforscher finden, leider. Die haben das festgestellt und haben gedacht, oh Mensch, wir haben gepennt. Wir hätten diese Domäne auch sichern sollen. Aber wir finden auch die freien Bibelforscher. Sie nennen sich so, weil sie überzeugt sind, dass sie in der Bibel forschen. Allerdings resultiert ihr Stöbern in der Bibel in der Ablehnung Jesu als Gott. Ich frage mich, was haben sie bloß gelesen? Aber es sind nicht nur die skurrilen und merkwürdigen Bibelforscher, die die Gottheit von Jesus ablehnen, sondern auch Juden, Moslime, Hindus, Buddhisten, Mormonen, Zeugen Jehovas, die christlichen Wissenschaftler und die Scientologen und viele andere auch. Und wenn ihr das Christentum ablehnt und dessen Wahrhaftigkeit verleugnet, müsst ihr auch die Gottheit Jesu verleugnen. Wenn jemand hingegen Jesus als Gott bestätigt, dann ist dies auch der wahre Glaube. Nur das Ziel falscher Religion wird also immer die Person Jesu Christi sein. Es gibt neben diesen natürlich noch andere Fehler unter abtrünnigen sogenannten Christen, die andere Dinge wie die Errettung allein durch Gnade und Glauben falsch verstehen. Aber es steht im Einklang mit dem Christentum, dass Jesus Gott ist und alles, was sein Wesen als etwas Niedrigeres definiert, macht diesen Glauben zu einer nicht-christlichen Religion. Ja, das ist sehr wichtig. Andererseits kann man sagen, dass es abtrünnige Christen gibt. Ja, wir könnten sie auch liberale Christen nennen, denn sie selbst bezeichnen sich ja als Christen, aber sie leugnen, dass Jesus Christus Gott ist. Aber das ist nicht das Christentum. Und die Juden heutzutage und im Laufe ihrer gesamten Geschichte, so wie zu Zeiten von Jesus, erkannten ihn nicht als Gott an. Sie erkannten ihn nicht als den fleischgewordenen Gott an. Sie erkannten ihn nicht als die zweite Person der Dreieinigkeit an. Sie glaubten nicht einmal, dass der Messias Gott sein würde. Sie glaubten, dass der Messias einfach ein Mensch sein würde und nicht mehr. Ein ehrbarer Mensch. Und zwar ein sehr mächtiger, ein einflussreicher Mensch, der alles ist, was ein Mensch sein könnte. Ein Mensch, der von Gott mit allem ausgestattet ist, dass er der Inbegriff der Menschlichkeit wäre, um durch die Macht Gottes größere Dinge zu erreichen als jeder andere Mensch, aber dennoch nur eben ein Mensch. Der Messias würde menschlich sein. Und er würde ein Mensch sein, der auf die Welt kam, zum Herrscher von Israel würde und der dann das Reich Gottes wieder errichtete, der alle seine Feinde unterwarf und die Welt der Nationen von Jerusalem aus regiert und alle Verheißungen Gottes gegenüber Abraham und David erfüllen würde. Das ist der Messias. Aber sie sahen ihn nicht als Gott an. Er war eben nur ein Mensch. Er war nicht der Sohn Gottes und der Retter der Sünder. Sie betrachteten ihn als einen Menschen. Und das war offensichtlich das, was die Menschen glaubten, denn das war genau das, was die Führer lehrten. Und als Jesus behauptete, Gott zu sein, wurde er sofort zu einem Gotteslästerer. Sie haben gesagt, der lästert Gott, der macht sich selbst zu Gott. Er beging damit die verabscheuungswürdigste Sünde, die man überhaupt im Judentum begehen konnte. Zu behaupten, Gott zu sein, das war einfach verrückt. Der hat eine Macke. Aber genau das tat Jesus. Zusätzlich begann er dann noch ihre Theologie, ihre Macht und ihren Einfluss und sogar ihre Geschäfte im Tempel anzugreifen. Ihr wisst das, ihr habt das gehört. Und das geschah ganz zu Beginn seines Wirkens und es ereignete sich während seiner gesamten Wirkungszeit und wieder am Ende und sogar in dieser Woche tut er das immer noch. Er läutet den Tempel und konfrontiert sie mit ihrer Korruption, stellt ihre Heuchelei bloß und treibt ihren glühenden Wunsch, ihn loszuwerden, einfach auf die Spitze. Der wahre Messias, glaubten sie, würde ein Mensch sein, nichts weiter. Doch Jesus behauptet, Gott zu sein. Er kommt herein und übt diese Autorität aus, läutert den Tempel, verurteilt ihre Theologie, ihre Selbstgerechtigkeit und ihre Religion. All das waren Verbrechen, die den Tod verdienten, so meinten sie. Und so versuchten sie ihn in dieser Woche ohne Erfolg zur Rede zu stellen. Ihm wurde, wie wir in Vers 40 lesen, der Mund gestopft. Und jetzt ist er an der Reihe. Und das ist das letzte Mal, dass er sich auf die religiösen Führer Israels, diese einflussreichen Kräfte des Landes einlassen wird. Es ist sein letztes Mal, sein letztes Gespräch. Nun, wie würde dieses Gespräch nach eurer Vorstellung wohl ablaufen? Und man würde annehmen, dass er in diesem Gespräch, wenn es sein letztes mit ihnen ist, diskutieren wird, was die wichtigste Angelegenheit ist. Und genau das tut er auch. Und er stellt ihnen in Vers 41 folgende Frage. Heißt es, er aber sprach zu ihnen, wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Lasst uns das als eine kritische Frage auf euren Zetteln Nummer 1, eine kritische Frage bezeichnen. Eine kritische Frage, sie dringt zum Kern vor. Eine kritische, eine provokative, eine scharfsichtige Frage. Wie kommt es, dass behauptet wird, der Messias sei Davids Sohn? Nur als Erinnerung. Auch bei Matthäus gibt es einen Bericht über die Frage von Jesus und desgleichen auch in Markus. Und diese Berichte von Matthäus und von Markus bereichern diesen Bericht hier, wie wir das so oft in den synoptischen Evangelien erleben. Und wenn wir zu Matthäus und Markus gehen, erfahren wir dort einige Dinge, die uns auch weiterhelfen. Die erste ist die Frage, warum Jesus das zur Sprache bringt. Man kann sich fragen, ist er sich zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass sie ihn vollständig abgelehnt haben? Welchen Sinn hat es noch, das Rad jetzt zurückzudrehen und noch einmal klarzustellen, wer er ist? Welchen Sinn hat das? Ihre Feindlichkeit, ihr Hass und ihre Boshaftigkeit haben sich doch gar nicht geändert und sie sind entschlossen, seinen Tod herbeizuführen. Warum bringt er diesen Punkt seiner Identität noch einmal zur Sprache? Die Antwort finden wir in Markus, Kapitel 12, Vers 34. Er wusste, dass es einige Menschen gab, die nicht fern vom Reich Gottes waren. Und dazu würden zum Beispiel einer der Führer gehören, der sich Josef von Arimathäa nannte, und dem wir später als demjenigen begegnet, der ein Grab für unseren Herrn Jesus bereitstellt. Das ist hier also, ob ihr es glaubt oder nicht, eine letzte Bemühung zu evangelisieren. Selbst nach all dem Hass, den diese Führer zum Ausdruck gebracht hatten, nach all den oberflächlichen Interessen der wankelmütigen und unentschlossenen Menschenmenge, die letztendlich an der Nase herumgeführt wurden, ist Jesus trotz allem noch immer der mitfühlende Evangelist. Er lädt Sünder, die auf dem Weg in die Hölle befinden, noch bis zum allerletzten Gespräch ein, ihn als den zu erkennen, der er wirklich ist. Er lädt sie ein, ihre unverhüllte Ablehnung aufzugeben und ihrer Entschlossenheit ein Ende zu setzen. Ja, er hat sie mit den allerstärksten Zurechtweisungen konfrontiert. Er hat sie öffentlich für ihre Korruption und ihre Lügen beschämt. Aber er zeigt immer noch genügend Fürsorge, um ein letztes Mal die Wahrheit zu sprechen, denn als Gott hat er keine Freude am Tod der Verdorbenen. Seine Freude zieht er aus der Errettung der Sünder, nicht aus deren Zerstörung. Ihre Zerstörung macht ihn traurig. Wenn er zurückgeht zu Lukas 19 und 41, und als er näher kam bei seinem triumphalen Einzug an jenem Montag einige Tage zuvor und die Stadt sah, weinte er über sie. Er ist der weinende Erretter. Und so ruft Jesus sie noch ein letztes Mal auf, die Wahrheit über ihn zu erkennen. Und das ist so absolut unverzichtbar für die Errettung, ihn zu erkennen. Niemand, der nicht daran glaubt, dass Jesus Gott ist, wird in den Himmel eingehen. Absolut niemand. Das ist das klare und unmissverständliche Zeugnis der gesamten Schrift. So Johannes 5, 37. Da heißt es, und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Wenn ihr die Wahrheit über Christus nicht glaubt, sagt Jesus sehr deutlich, wenn ihr dieser Wahrheit nicht glaubt, dann habt ihr keine Beziehung zu Gott. Der Apostel Paulus drückte es folgendermaßen aus, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt und ihn als den bestätigt, der er ist, der sei verflucht. In 1. Johannes 2, Vers 22 lesen wir, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ihr habt also keine Beziehung mit dem Vater, sofern ihr nicht die Wahrheit über den Sohn bekennt. Nochmals. Der Herr Jesus Christus bekräftigt und beteuert sein göttliches Wesen als Gott und macht sich damit sogar jenen zugänglich, die ihn verachteten. Das ist die ganze Menschenmasse um ihn herum und die Pharisäer verachteten ihn. Geht einmal zurück zu Lukas Kapitel 15. Wir haben das unlängst betrachtet, zu dem Gleichnis des verlorenen Sohnes oder was wir besser eigentlich die Geschichte zweier Söhne nennen sollten. Oder die Geschichte eines erstaunlichen Vaters, wäre wahrscheinlich noch treffender. Ihr erinnert euch sicherlich, dass der verlorene Sohn zurückkehrte, der Vater ihn umarmte, sich mit ihm versöhnte, schaut euch das an, ihn küsste, ihm einen Ring auf den Finger steckte, ihm ein Gewand umlegte, ihm Schuhe anzog und ein Fest abhielt. Mitten dieser Feier erscheint dann der ältere Bruder, das ist Vers 25. Er war auf dem Feld und er nähert sich dem Haus, hörte die Musik und den Tanz und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Und er sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Und er wurde wütend und war nicht bereit einzutreten. Und sein Vater kam heraus und begann, eindringlich auf ihn einzureden. Erinnert ihr euch, wen der ältere Bruder repräsentiert? Ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Legalisten, die Gesetzlichen, die religiösen Führer. Und der verlorene Sohn repräsentiert die Ausgestoßenen, die Zöllner, die Prostituierten, das Gesindel, die Sünder. Sie kamen zu Gott, sie kamen zu Christus und wurden geliebt. Erfuhren Vergebung und wurden willkommen geheißen. Und das empörte die Selbstgerechten und die legalistischen Pharisäer, die wir in diesem älteren Bruder sehen. Und wie reagierte der Vater darauf? Wir lesen in Vers 29, dass er begann, ihm zuzureden. Aber der Sohn antwortete und sagte zu seinem Vater, oh, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Ich biete es dir an. Ich habe es dir immer angeboten. Nun hier in Lukas 20 konfrontiert Jesus einen älteren Bruder. Er konfrontiert die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiösen Führer wieder, die sich immer wieder darüber beschwert haben, dass er Sünder und verlorene Söhne willkommen heißt. Und Jesus lädt sie hier ein, noch einmal darüber nachzudenken, wer er ist und die Segnung zu empfangen, die er einem bußfertigen Heuchler bereitwillig geben wird. Und so stellt unser Herr ihnen diese relevante Frage. Aber schaut mal in Matthäus, ihr braucht nicht dahin gehen, aber in Matthäus 22, 41, dort hat das Gespräch wirklich seinen Anfang. In Matthäus 22, 41, denkt daran, Matthäus und Markus und Lukas beschreiben eben dieses eine Ereignis, dasselbe Ereignis und schildern uns mehr Details. Hier in 22, 41 lesen wir also, wie es begann. Jesus sagte zuerst Folgendes. Was denkt ihr von dem Christus? So fing das Gespräch an. Wessen Sohn ist er? Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm buchstäblich ein Wort. Davids. Und genau diese Antwort hatte er auch von ihnen erwartet. Was denkt ihr von dem Christus? Was ist eure Ansicht über den Messias? Lasst uns das Wesen des Messias diskutieren. Lasst uns den Inbegriff des Messias diskutieren. Wessen Sohn ist er? Und durch wessen Wesen ist er geprägt? Und sie reagierten sofort mit einer sehr konventionellen jüdischen Antwort: Davids. Jetzt kommen wir zu Lukas und lesen das, was Jesus sagte. Wieso sagen sie, dass er der Christus, Davids Sohn sei? Wie seid ihr zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Er stellt ihre übliche Antwort in Frage. Und das war genau ihre gängige Antwort. Sie glaubten, dass der Messias einfach ein Mensch sein würde, aber der beste aller Menschen, der ehrwürdigste aller Menschen, der Mensch mit den meisten Gaben und Segnungen und ein Sohn Davids. Und ich erinnere euch noch einmal, die fundamentalste Frage des Christentums ist die Frage nach dem Wesen von Jesus Christus. Wenn er nur ein weiterer Mensch ist, dann lügt die Bibel. Dann ist er nicht Gott und dann könnt ihr das Christentum vergessen, dann könnt ihr am besten jetzt gleich nach Hause gehen. Sie waren davon überzeugt, dass der Messias nur ein Mensch sein würde. Deshalb werden sie also mit dieser sehr direkten und sehr relevanten Frage grundlegend konfrontiert. Wir haben sie als eine kritische Frage bezeichnet, weil sie auf den Kern vordringt und feststellt, ob ein Mensch und wo sich ein Mensch geistlich befindet. Auf diese kritische Frage folgt jetzt zweitens eine mangelhafte Antwort. Ihre Antwort lautete Davids. Wie ich aus Matthäus 22 vorgelesen habe, David, Sohn von David. Stimmte das? Oh ja. 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 12 bis 14, prophezeite eindeutig, dass der Messias aus dem Hause Davids abstammen würde. Oder lest einmal Psalm 89, damit wird das mehrere Male erwähnt. Der Messias wird den Lenden Davids entstammen. In Amos 9, Vers 11 und in Micha 5 lesen wir, dass Jesus von Davids Geschlecht abstammen wird. Unter den Juden zu Zeiten Jesus ist der Glaube weit verbreitet. Das ist im Alten Testament so offensichtlich, das ist so offensichtlich, dass sie das alle glaubten. Zum Beispiel Matthäus 9, 27, folgten ihm zwei Blinde nach. Erinnert ihr euch daran? Sie schrien, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Der Messias würde oder sollte nicht nur ein Sohn Davids sein, das wusste jeder, sondern Jesus war tatsächlich ein Sohn Davids. Er stammte von Davids Geschlecht ab und die Menschen wussten offensichtlich nicht nur, dass der Messias ein Sohn sein würde, sondern auch das, dass Jesus ein Sohn Davids war. Das war ein so verbreiteter Ausdruck in Matthäus 12, 23. Nachdem Jesus einen Besessen geheilt hatte, der blind und stumm war, staunte die Volksmenge und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Hier wird also wieder zum Ausdruck gebracht, dass sie verstanden, dass der Messias ein Sohn Davids sein würde. Matthäus 15 und Vers 22. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus ihrer Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Und dann später Matthäus 20, Vers 30. Eine große Menschenmenge und wieder zwei Blinde, die sagen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Dann, als er in die Stadt einzog, in Matthäus 21, Vers 9, lesen wir, Hosianna, den Sohn Davids. Jeder verstand es also. Lukas 18, 39 nochmal bezieht sich dieser Ausdruck auf die Blinden in Jericho. Sohn Davids, erbarme dich über uns. Nun, es stimmt. Es stimmt, dass er vom Geschlecht Davids abstammte. Die Ahnentafel in Matthäus 1 zeigt uns, dass er vom Geschlecht Davids abstammt. Und die Ahnentafel in Lukas Kapitel 3 zeigt uns ebenso, dass Jesus vom Geschlecht David abstammt. Josef stammte von David ab, seine Mutter Maria stammte von David ab und beide Geschlechter verschmelzen natürlich in Jesus. In seiner Mutter durch das Blut und von rechts wegen durch Josef, obwohl sein irdischer Vater nicht sein Vater im Sinne der tatsächlichen menschlichen Geburt war. Dennoch ist Jesus der Sohn Davids. Und übrigens, wenn er nicht ein Sohn Davids gewesen wäre, hätte man ihm das schnell unter die Nase gerieben. Denn die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ebenso wie die Sadduzäer, führten sehr präzise Ahnentafeln, die allesamt im Jahr 70 nach Christus zerstört wurden. In einem der größten Verluste für das jüdische Volk. Aber für alle Familien, wirklich für alle Familien, wurde während der Geschichte des jüdischen Volkes buchstäblich ihre Ahnentafel aufgezeichnet. All das war frei zugänglich. Und wenn Jesus in Wirklichkeit nicht der Sohn Davids gewesen wäre, dann hätte man ihm das sehr schnell gesagt. Diese Schriftgelehrten bewahrten diese Aufzeichnung mit größter Sorgfalt auf, nach den richtigen Stämmen, für die richtigen Familien, im richtigen Erbe, für das künftige, großartige, herrliche Reich Gottes. Das ließ sich jederzeit leicht überprüfen. Wir haben hier also wohl eine korrekte Antwort, indem sie David sagen, aber sie ist unzureichend. Nicht falsch, aber sie ist unvollständig, unzureichend. Als die Menschen ihn Sohn Davids nannten, reagierten die Führer deshalb negativ darauf, weil sie wussten, dass die Menschen ihn nicht einfach Sohn Davids nannten, um seine Familie zu identifizieren, sondern Sohn David als der Sohn Davids, der Bestimmte, der Messias sein würde. Das ist es, was sie so fürchterlich störte. Nun, es gab Zehntausende von Nachkommen, die aus dem Schoße Davids entsprungen waren. Und das war völlig okay, wenn man sagte, Sohn David, war wow, kein Problem. Aber nicht der Sohn David. Das setzte sie in Panik. Das Geschlecht Davids und die Abstammung von David trafen also auf Jesus zu. Aber das reicht nicht. Wir gehen also von einer kritischen Frage zu einer unzureichenden Antwort zu dem, was wir drittens als eine göttliche Realität bezeichnen können. Eine göttliche Realität. Und das ist wirklich wunderbar und zeigt uns eine Menge auf. In Vers 42 lautet die Frage, wieso sagen Sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Wie könnt ihr das sagen, wenn David selbst im Buch der Psalmen sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? Das ist ein bisschen verwirrend, ja? Das ist einfach höchst erstaunlich. Ich möchte euch erklären, was Jesus hier als Argument anbringt. Warum bezeichnet ihr den Messias nur als Sohn Davids? Wenn David selbst, und das ist Psalm 110, Vers 1, wenn er dort zitiert, Jahwe, das ist der Herr, seht ihr bei euch in Großbuchstaben, die meisten deutschen Bibeln zeigen das an, das ist Herr in Großbuchstaben, da steht, Jahwe sprach zu meinem Herrn, das ist von Adonai, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Die Grundlage für das Argument unseres Herrn Jesus lag darin, dass jeder wusste, dass Psalm 110 messianisch war. Die gängige und universelle Auslegung von Psalm 110 war, dass dieser vom künftigen Messias spricht. Dieser künftige Messias ist derjenige, der zur Rechten Gottes sitzen wird. Die Position von Macht und Autorität und alle Feinde Israels und damit Feinde Gottes zu einem Schemel seiner Füße machen wird. Er ist der siegreiche Held. Und das weist große Ähnlichkeit auf mit Psalm 2. Aber alle Juden legten so Psalm 110 aus. Das war eine universelle Auslegung. Der Psalm ist messianisch und wenn der Messias kommt, wird er die rechte Hand Gottes sein, die Autorität und Macht Gottes ausüben und alle Götter unterwerfen und alle Feinde unterwerfen. Er wird seine Füße auf ihre Nacken setzen. Und übrigens, unter den Füßen eines Herrschers zu liegen, war nicht erstrebenswert. War nicht erstrebenswert, weil das in Wirklichkeit hier für eine Hinrichtung steht. Hört einmal auf Josua Kapitel 10. In Josua Kapitel 10 werden 5 Könige werden zu Josua gebracht. Und da heißt es in Vers 24, als sie aber diese Könige zu Josua herausgebracht hatten, rief Josua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolks, die mit ihm gezogen waren, kommt herzu und setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen herzu und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Vers 26. Und danach schlug Josua sie und tötete sie und hängte sie an 5 Holzstämme. Jeder wusste, was es bedeutete, seine Feinde zum Schemel seiner Füße zu machen und seine Füße auf den Nacken seiner Feinde zu setzen. Das ist messianisch. Bezieht sich auf den Messias. Sie wussten, dass der Messias kommen und die Feinde Gottes zerstören würde. Denn das Alte Testament hatte das prophezeit. Wenn das also messianisch ist und der Messias der Sohn Davids sein wird, wie kann David ihn dann Herr nennen? Wie ist das möglich? Denn Psalm 110 steht zu Beginn von Vers 1, der Herr, Jahwe, spricht zu meinem Herrn. Das heißt, Jahwe spricht zu dem Messias und David sagt, der Messias ist mein Herr. Wie kann der Messias Davids Sohn und gleichzeitig Davids Herr sein? Nur auf eine einzige Art und Weise. Er muss der ewige Gott sein, der zum Menschen wird. Nur auf diese Art und Weise konnte er sein Herr sein. Er muss der ewige Gott sein, der zu gegebener Zeit ein irdisches Wesen wird. Und das wissen wir. Gott wurde Mensch. Oh, das ist höchst erstaunlich für Sie. Es ist sogar ein so erstaunliches Argument, dass die Juden sich über Jahrhunderte wegen dieses Ereignisses stritten. Es war nicht lange nach der Fertigstellung des Neuen Testaments und der Verfügbarkeit desselben, dass die Juden ihre Auffassung über Psalm 110 änderten und sagten, es beziehe sich auf irgendeine merkwürdige Art und Weise auf Abraham. Andere verneinten das und sagten, oh nein, 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 das bezieht sich auf Melchisedek. Wieder andere behaupteten, es sei ein Verweis auf Simon Makkabäus, der 143 bis 134 vor Christus herrschte. Und sie taten alles Erdenkliche, um den Text von Psalm 110 zu manipulieren, um ihn ja nicht messianisch zu machen. Denn wenn es der Messias ist, zu dem Jahwe spricht und den David seinen Herrn nennt, dann ist er sowohl Mensch als auch Gott. Er ist der ewige Sohn Gottes und gleichzeitig Mensch, der Sohn Davids. Er ist Davids Sohn und Davids Herr. Die Frage stellt sich, wenn er einfach nur ein Ahne war, der Jahrhunderte später kommen würde, wie konnte David sich im Präsens, also in der Gegenwart, auf ihn als seinen Herrn beziehen? Wenn ihr die Auslegung der Bibel, also ja zu den Details wie Personalpronomen, wir haben das heute Morgen schon gemerkt, für unwichtig haltet, ist hier etwas, das eure Ansicht garantiert korrigieren wird. Es ist so wichtig, die Worte und Ausdrücke, sogar die Präpositionen, die Verhältniswörter und die Pronomen, die Fürwörter richtig zu verstehen. Und einige Liberale erscheinen auf der Bildfläche und sagen, oh, das war ein schwacher Moment des Davids. Er hat einfach Unrecht. Was er da sagt, das stimmt einfach nicht. Es war so ein verrückter Moment in seinem Leben und er hat einfach Unrecht. Und wenn ihr Lukas lest, könntet ihr zu der Schlussfolgerung gelangen, dass David es zwar gesagt hat, aber er es lieber hätte nicht sagen sollen. Aber hört einmal auf Matthäus 22, 43. David sagte im Geist. Ja? Oder auch Markus 12, 36. David selbst sprach doch im Heiligen Geist. Ihr könnt euch gewiss sein, hier ist nicht von einem menschlichen Geist die Rede. Er sagte es im Geist, er sagte es im Heiligen Geist. Hier sind also alle Eventualitäten abgedeckt. Was David sagte, war nicht falsch, es war richtig, vollkommen richtig und vollkommen korrekt. Dieselbe Art von Konstruktion, die sich dort in Markus befindet, finden wir auch in Apostelgeschichte 4, Vers 25. Allerdings gibt es da eine Textvariante. Wir lesen dort in der Elberfelder Übersetzung und nur in der Elberfelder Übersetzung, der durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes, David gesagt hat. Das ist dasselbe. Ja, durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes inspirierte David, dies zu sagen. Der Geist Gottes war derjenige, der dafür verantwortlich war. David sagte, der Messias, der noch nicht einmal gekommen ist, ist jetzt und hier mein Herr. Und das erinnert an das, was der Apostel Thomas sagte, als er Jesus nach dessen Auferstehung sah. Da sagte er, mein Herr und mein Gott. Diese Auslegung Jesu könnte zu dauerhafter Panik führen, denn er hat den Psalm, den sie alle als messianisch bekräftigen, auf sich ausgelegt. Und vom Mittelalter bis zur heutigen Zeit sind die Juden, die das Wort Gottes noch immer ernst nehmen, zu der Tatsache zurückgekehrt, dass es sich im Allgemeinen um einen messianischen Psalm handelt. Es ist schwer zu verstehen, was sie tun, um sich der Tatsache zu entziehen, dass der Messias sowohl zur Zeit von David gelebt haben, als auch der künftige Sohn Davids sein muss. Aber wenn sie überhaupt darüber nachdenken, ist dasselbe Argument ein starkes Argument für den Herrn Jesus Christus und seine Gottheit. Und eines Tages wird der Messias im Rahmen der Ziele und der Vorsehung Gottes in seinem perfekten Plan zurückkehren, um zu herrschen und seine Ferse auf den Nacken seiner Feinde setzen. In diesem großartigen Endzeitereignis seiner herrlichen Rückkehr des Gerichts und der Errichtung des Reiches Gottes. Aber bis dahin, hört mir genau zu, bis zu diesem Tag fällt seine Ferse jede Sekunde eines jeden Tages auf den Nacken seiner Feinde. Leute, das Gericht Christi über Sünder und diejenigen, die ihn ablehnen, findet nicht erst am jüngsten Gericht statt, sondern jeden einzelnen Tag. Seine Feinde sind immer der Schemel für seine Füße. Vers 44 gibt uns eine gute Zusammenfassung. David nennt ihn also Herr. Wie kann er sein Sohn sein? Das war ein nicht zu lösendes Dilemma für sie. Und die Juden werden hier völlig, vollkommen ausgebremst. Und genau das sagt Matthäus übrigens. Matthäus sagt im Prinzip das, was Lukas vor diesem Ereignis sagt. Matthäus sagt es nach diesem Ereignis. Matthäus 22, 46. Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jedem Tag an, niemand mehr ihn zu fragen. Völlig ausgebremst, völlig schockiert, sprachlos. Und nach der Diskussion mit den Sadduzäern war es nach der Aussage von Lukas vorbei. Die Pharisäer kehrten nach ihrem weiteren Treffen in einer kleinen Runde zurück. Und sie haben noch eine letzte Frage und Jesus konfrontiert sie damit. Sie waren am Ende, aber er selbst, Jesus selbst, kam zu ihnen. Und danach waren sie definitiv erledigt. Lukas sagt, sie hatten nichts mehr zu sagen. Also stellte Jesus die Frage und sie konnten sie nicht beantworten. Und so wurden sie auf eine doppelte Art und Weise zum Schweigen gebracht. Wenn jemand Christus ablehnt, Leute, hört mir genau zu, wenn jemand Christus ablehnt, gibt es keinen Ort, an den er sich zurückziehen kann. Du magst Jesus für einen guten Menschen und die Bibel für ein wunderbares Buch halten, aber das ist völlig unzureichend. Das ist völlig unzureichend. Die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Er ist Davids Sohn und Davids Herr. Er ist der Gottmensch. Wenn ihr das glaubt, bekräftigt ihr die Schrift. Wenn ihr das nicht glaubt, verleugnet ihr die Schrift. Die Schrift ist für euch dann nur eine Täuschung und Jesus ein Betrüger. Die Bibel ist dann voller Lügen. Lasst dann am besten das Christentum sofort hinter euch. Nehmt viel Abstand davon, so weit, wie ihr nur irgendwie könnt. Aber da die Bibel wahr ist, absolute Wahrheit ist, ist Jesus Gott und Mensch. Denn das ist das, was er auch sagt. Deshalb ist das auch, was er tat. Der einzige Weg zur Errettung. Und der Glaube an ihn ist der einzige Weg in den Himmel. Ihr könnt über die Gottheit von Jesus auf so viele unterschiedliche Art und Weisen sprechen. Und er manifestierte das in seinen Attributen. Er war allmächtig. Er hatte Befehlsgewalt über die Elemente, über Dämonen, über die ganze physische Welt, über Leben und Tod und vergab Sünden. Er hatte das Attribut der Allgegenwart. Er konnte, wenn er wollte, zu jeder Zeit überall sein. Er war allwissend. Und er wusste alles um Menschen herum, einschließlich der Gedanken der Menschen. Er war unveränderlich und er wandelte sich nicht. Er war heilig, er war aufrichtig, weise, souverän, liebend, ewig, herrlich und all das auf eine unveränderliche Weise. Er war Gott und ist deshalb auch immer noch Gott. Er ist Gott auf dieselbe Weise, auf die Gott Gott ist und nicht weniger. Und weil Gott zu einem Menschen wurde, erwarten wir was? Nun, ich denke, als erstes erwarten wir, dass er ohne Sünde ist, denn Gott, der wahre Gott der Schrift, ist heilig, heilig, heilig. Wenn Gott also zu einem Menschen geworden ist, dann würde dieser auch ohne Sünde sein. Und? War Jesus ohne Sünde? Ja. Selbst seine eigenen Feinde konnten in ihm nichts finden, dessen sie ihn beschuldigen konnten. Er war heilig, rein und absolut abgesondert von Sünden. Aber da Gott ein Mensch war, würden wir nicht nur erwarten, dass er ohne Sünde ist, sondern zweitens damit rechnen, dass perfekte Gerechtigkeit bei ihm vorhanden sein würde. Und das war es auch. Er war die reinste, die gerechteste Person, die je gelebt hat. Und da Gott ein Mensch war, würden wir erwarten, dass seine Worte die großartigsten Worte wären, die je gesprochen wurden. Und weil er über die größte Intelligenz verfügt und über die größte Weisheit und die Wahrheit und den Ausdruck jener Wahrheit am besten beherrscht, darum würden die Worte von Jesus wie keine anderen Worte sein, die je von einem anderen Menschen irgendwann und irgendwo gesprochen wurden. Und in der Tat, man sagte über ihn, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und er selbst sagte, glaubt mir wegen meiner Werke, sündlos, gerecht und mächtig. Aber eben auch glaubt meinen Worten. Und da Gott zu einem Menschen geworden ist, würden wir auch erwarten, dass er mit Leichtigkeit übernatürliche Kräfte zur Schau stellt, weil das eine wahre Reflexion seines Wesens ist. Und genau das passierte. Jesus kontrollierte die Natur. Jesus heilte Menschen. Jesus lief auf dem Wasser, erweckte Tote zum Leben, beherrschte das Reich der Dämonen und vermied jene, die versuchten, ihn vorzeitig zu töten. Er bewirkte buchstäblich unzählige Wunder. Und Johannes beendet sein Evangelium, indem er sagt, dass es zu viele davon gibt, um sie alle aufzuschreiben. Da Gott ein Mensch war, würden wir auch von ihm erwarten, dass er einen nachhaltigen Einfluss auf die Menschheit ausübt. Und genau das tat Jesus wie niemand anderes in der gesamten Geschichte der Menschheit. Er veränderte die Welt. Und da Gott ein Mensch war, würden wir von ihm erwarten, dass er die Liebe Gottes manifestiert, die Gnade Gottes, die Güte Gottes, das Mitgefühl Gottes. Und auch das tut er. Wir würden auch erwarten, dass er die Gerechtigkeit Gottes, das Gericht Gottes und den Zorn Gottes unter Beweis stellt. Und auch das tut er. Wenn ihr das Alte Testament lest und einen Eindruck von Gott bekommt, dann lest auch das Neue Testament. Christus ist die perfekte Repräsentation, Gottes in menschlicher Gestalt. Das ist Hebräer 1. Und die Juden wollten es nicht glauben, egal was er tat. Sie wollten es einfach nicht glauben. Betrachtet einmal Lukas 22 und Vers 66. Und als es Tag geworden war, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die obersten Priester und Schriftgelehrten und führten ihn vor ihren Hohen Rat und sie sprachen, hört gut zu, bist du der Christus? Sage es uns! Die machen wohl Witze. Wollt ihr wissen, wie hartherzig sie waren? Bist du der Christus? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich es euch sage, so würdet ihr es nicht glauben. Welchen Sinn hat das? Wenn ich aber euch fragte, so würdet ihr mir nicht antworten. Wisst ihr, dass sie die Wunder Jesu nie verleugneten? Sie verleugneten seine Wunder nie. Keines davon. Sie verleugneten nie die Weisheit Jesu. Sie verleugneten nie seine Auslegung der Schrift. Sie machten die Schriften, die er gab, nie unglaubwürdig. Sie glaubten sie nur einfach nicht. Und das ist der traurige Fehler von Menschen in der gesamten Geschichte. In der gesamten Menschheitsgeschichte ist der tragische Fehler, dass man Jesus nicht glaubt. Bis zu diesem heutigen Tag. Meine Frage ist heute Morgen, wie steht es mit dir? Gehörst du zu diesen hartherzigen, eiskalten Führern, die alles sehen und dennoch nicht sehen? Die nie irgendetwas davon leugnen, es aber dennoch nicht glauben? Oder gehörst du zu der Masse von Menschen, die ständig unentschlossen ist, an der Nase herumgeführt werden und an einem Tag rufen sie Hosianna, Hosianna und am nächsten Tag, ein paar Tage später, rufen sie kreuzigt ihn? Meine Frage ist, wie lautet deine Antwort auf die Frage, wessen Sohn Jesus Christus ist? Wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist er wahrhaftig der Messias, der Herr, der einzige Retter und der einzige Weg, anhand dessen ein Sünder durch Glauben allein der Hölle entkommen kann und in den Himmel kommen kann. Möge der Herr Gnade dazu schenken. Amen.